Sommer und es ist warm und es gehört einfach zusammen. Deshalb müssen wir das ein bisschen aushalten, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, einige Gedanken zu Gottes Wort sich zu machen. Und ich möchte heute Morgen einen Psalm mit euch lesen, den Psalm 55. Der ist mir ja sozusagen diese Woche über den Weg gelaufen, durch einen Impuls, den ich gelesen habe, wo es unter anderem um diesen Psalm ging. Ich denke, wir lesen ihn erst einfach mal am Anfang. Und ich werde einige Gedanken zu David, wie er hier mit Gott redet, versuchen weiterzugeben. Psalm 55, dem Chorleiter ein Saitenspiel, ein Maskil von David. Nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen von der Stimme des Feindes vor der Bedrückung des Gottlosen. Denn sie wälzen Unheil auf mich und im Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebt in meinem Inneren und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckten mich. Und ich sprach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen. Siehe, weithin entflöhe ich, so würde ich nächtigen in der Wüste. Und ich wollte eilen, dass ich Zuflucht hätte vor dem heftigen Wind und vor dem Sturm. Verwirre, Herr, und spalte ihre Zunge, denn Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen. Und Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern. Und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte. Verderben ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Betrug weichen nicht von dem Marktplatz. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es vielleicht ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen und in festlicher Unruhe. Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol, und denn Bosheit sind in ihren Wohnungen und in ihrem Inneren. Ich rufe zu Gott, und der Herr hilft mir. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. Er hat meine Seele zum Frieden erlöst, dass sie mir nicht nahen können, denn mit vielen sind sie gegen mich gewesen. Hören wird Gott und sie unterdrücken. Er thront ja von alters her, weil es keine Zuverlässigkeit bei ihnen gibt und sie Gott nicht fürchten. Er hat ausgestreckt seine Hände gegen seinen Friedensbeschlüsse, entweiht hat er seinen Bund. Glatter als weiche Butter ist sein Mund, und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. Wirf auf den Herrn deine Last, und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und du, Gott, wirst sie hinabstürzen in den Brunnen der Grube. Die Männer des Blutes und des Betruges werden ihre Tage nicht zur Hälfte bringen. Ja, das ist dieses Gedicht, denke ich, das David aufgeschrieben hat. Er drückte etwas aus, was so tief in seinem Inneren vorgeht. Das wechselt hin und her. Und ich musste 3-4 Mal lesen, bis ich so eine Linie reingefunden habe in diesem Psalm. Überschrieben ist ja dieser Psalm, dass es ein Maskil ist. Ich habe mal nachgeguckt, was bedeutet das denn überhaupt, ein Maskil? Das lesen wir öfters über den Psalmen. Ein Maskil ist etwas oder bedeutet so etwas so weit wie eine Unterweisung. Interessant, dass David seine ganz persönlichen Gedanken oder aber auch seine Erfahrungswerte, die er in seinem Leben gesammelt hat, in einem Gedicht zusammenfasst als Unterweisung für andere. David tritt hier nicht als ein theoretischer Lehrer auf, der so eine Lektion jetzt erteilt, die voll mit Theorie ist, sondern es geht tatsächlich um Erfahrungswerte, die er gemacht hat. Und das hebräische Wort für Maskil leitet sich von dem Wort Sakal ab, habe ich nachgelesen. Das heißt so viel, man sollte Einsicht haben. Also, es steht dieser Psalm in Gottes Wort, weil David im Auftrag des Geistes Gottes uns unterweisen möchte. Uns etwas weitergeben möchte, wovon wir lernen können. Aber was können wir aus diesem Psalm hier heraus lernen, ist ja die Frage. Und ich sagte ja, ich habe es durch einen Impuls, den ich die Woche gelesen habe, bin ich auf den Psalm aufmerksam geworden. Und er war überschrieben mit ein ehrliches Gebet. Und ich glaube, genau das ist es tatsächlich, warum dieser Psalm hier steht. Er möchte uns auf so einige Punkte hinweisen und deutlich machen, wie reden wir mit Gott? Auf der anderen Seite habe ich diese Tage im Kalenderzettel gelesen, dass wir am Tag ca. 15.000 Worte sprechen. Ganze Menge. Und die Frage ist, welche Worte reden wir? Und ich würde es gerade auf unser heutiges Thema nehmen, welche Worte reden wir mit Gott? Nun, wir wissen das alle aus unserem Leben heraus, je nachdem, mit welcher Person wir reden, haben wir einen angepassten Redensstil, so möchte ich es mal nennen. Wenn wir mit einem Vorgesetzten reden, einem, der über uns steht, dann finden wir oft höfliche oder förmliche Worte im Gespräch. Dann halten wir vielleicht das eine oder andere auch zurück. Dann reden wir ganz gezielt und ganz besonders. Ich überlege mir vorher gut, was ich sagen möchte. Und wie ich es auch sagen möchte, denke ich. Und wenn ich mit einer vertrauten Person rede, dann bin ich einfach anders. Dann bin ich offener in meinem Reden. Dann fließt das so förmlich heraus. Und dann kann ich auch mal Dinge sagen, die einfach nur so in meinen Gedanken vorhanden sind. Die lege ich hin, die Worte, die rede ich dann einfach. Man könnte sagen, dann rede ich ehrlicher, ohne dass ich unehrlich mit dem Vorgesetzten rede, aber dann rede ich sehr gezielt, sage ich mal, und auch oft sehr formell. Also an dem Beispiel merken wir ja schon, wir reden sehr unterschiedlich und gebrauchen unsere Worte auch sehr unterschiedlich. Aber wie rede ich mit Gott? Sollte nicht mein Reden mit Gott auch ganz offen, ganz ehrlich sein? Ich meine, was wollen wir denn vor Gott verstecken? Wenn wir mit geschliffenen Worten und mit großer, tiefer Höflichkeit sozusagen reden, was wollen wir da zurückhalten? Kennt doch meine Gedanken. Ich denke, wir sollten wirklich ganz ehrlich mit Gott reden. Und wir sollten ihm auch das sagen, was in uns vorgeht. Und wir sollten dann auch darauf vertrauen, dass Gott das aushält. Wie gesagt, er kennt die Gedanken. Warum sprechen wir sie dann nicht aus? Denn das ist dann, denke ich, ein Zeichen, wenn ich offen und ehrlich mit Gott rede, dass ich in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm bin. Und nur so kann auch eine tiefe, echte, persönliche Beziehung zu Gott entstehen. So kann ich nur in einer tiefen, echten Beziehung mit Gott auch wirklich leben, wenn ich mir es angewöhne, offen mit ihm zu reden. Deshalb die Frage, wie sieht mein Reden mit Gott tagtäglich aus? Nun, wir wissen, es gibt viele Menschen, die haben so gewisse Vorstellungen von Gebeten, wie man ein Gebet sprechen sollte. Gerade im christlichen Bereich gibt es ganz, ganz viele Gewohnheiten in dieser Beziehung. Oftmals sind die Gebete unglaublich mit höflichen Worten ausgedrückt, aber oftmals auch sehr förmlich. Das heißt, in eine Form gepresst, die nicht meinem eigenen Gedanken oft entsprechend sind, sondern die man einfach dann aus einer gewissen Tradition heraus vielleicht so redet. Redensformen gebraucht, die wir sogar im Wort Gottes finden. Wenn der Jesus seine Jünger ein Gebet gelehrt hat, dann wird das heute von vielen auch noch angewendet. Wir haben es ja neulich gehört, das ist nicht falsch, das ist nicht verkehrt, nein. Aber ist das das hauptsächliche Reden mit meinem Gott? Oder rede ich nicht doch auch besser, so wie ich es mit anderen mir sehr nahestehenden Personen gewohnt bin? Also frei reden. Das schließt sich also nicht gegenseitig aus. Aber schauen wir uns mal in diesem Psalm rein, wie redet denn der David hier mit Gott? Nun, ich denke gerade die ersten die Verse in Vers 4 und Vers 5 wird es unglaublich deutlich, was ihn bedrückt gerade, was seine momentane Lebenssituation ist. Er steckt offenbar in großen Schwierigkeiten. Und ich habe es mir mal rausgeschrieben, in der Hoffnung für alle, wie es da übersetzt ist, weil das fand ich sehr fließend herausgeschrieben. Da heißt es Vers 4 und Vers 5, diese gottlosen Menschen wollen mir schaden. Voller Hass feinden sie mich an. Und mein Herz krampft sich zusammen. Todesangst überfällt mich. Hier scheint etwas Gravierendes im Leben von David passiert zu sein. Das ist nicht einfach ein normaler Kummer. Es ist vielleicht auch kein Liebeskummer, obwohl auch da krampft sich das Herz vielleicht mal zusammen. Nein, das ist viel heftiger. Und er wird dann konkret in Vers 13. Da sagt er, wäre es mein Freund, der mich verhöhnt, dann könnte ich es ja noch ertragen. Und würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester, mein engster Freund. Wie schön war es damals, als wir noch eine tiefe, innige Freundschaft hatten, die uns verbunden hat. Das ist sehr frei übersetzt, aber das ist genau die Situation, denke ich. Hier ist etwas passiert im Leben von David, was er sich nie vorstellen konnte. Hier geht es um Verrat. Und er sagt, dass es sind nicht nur die Feinde, die David das Leben schwer machen. Nein, es ist sein ehemaliger, sein engster Freund, der ihm richtig das Leben schwer macht. Hier ist die Rede von jemandem, dem er vertraut hat, mit dem er sehr viel Schönes erlebt hat. Ja, hier wird sogar so deutlich, sie waren so wie Brüder zueinander. Sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Und nun ist diese Beziehung zerrissen. Das ist hart. Und er sagt, Mensch, ich bin es ja vielleicht gewohnt oder es ist mir schon mal passiert, dass mich jemand in den Stich gelassen hat. Aber das, was hier passiert ist, ist viel tiefer, viel gravierender. Hier ist etwas vollkommen kaputt gegangen. Und dem David fällt es schwer, mit dem Verrat eines Menschen umzugehen. Eines Menschen, den er als absolut loyal empfunden hatte. Er war ja König von Israel. Und er brauchte loyale Berater, die an seiner Seite stehen. Nicht nur Menschen, die auf einer Distanz zu ihm stehen und ihm, was weiß ich, in wirtschaftlichen Fragen oder sonst vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, sondern einen, mit dem er sich mal ganz offen und ehrlich austauschen konnte. Wir wissen, denke ich, auch von unseren Politikern heute, wie schwierig das oftmals ist, dass sie Menschen in ihrer Nähe haben, denen sie echtes Vertrauen geben können, der nicht sofort zum nächsten Journalisten rennt und alles rausplappert. Und so einer war dieser Mensch, der ihn jetzt hier verraten hat. Und wir merken in den Worten, die der David hier anwendet, da ist totale Verletzung vorhanden. Aber wir merken auch, da ist Zorn, da ist Wut und da ist Trauer. Ja, David rückt mit all seinen Gefühlen hier in diesen Worten raus. Nur die Situation wird nicht genau beschrieben, um was es hier geht, aber man kann aus den anderen Lebensbeschreibungen des Davids, die wir in Gottes Wort finden, heraussehen, dass es hier offensichtlich um den Verrat von Ahitophelis geht. Der Ratgeber, der wichtigste Ratgeber des Königs war er. Und er hat sich nun bei Absalom, als dieser in die Rebellion ging gegen seinen Vater, hat er sich auf die Seite von Absalom geschlagen. Und Ahitophel ließ den König, dem er so eng verbunden war, nun im Stich und unterstützte stattdessen Davids selbstsüchtigen und machthungrigen Sohn, den Absalom. Ja, und dann kommt es noch kräftiger, wenn wir die Geschichte lesen. Er schließt sich nicht nur dem Absalom an in der Verschwörung, sondern er gab ihm sogar Ratschläge, wie er David vernichten konnte. Und das muss David mitbekommen haben. Und das hat ihm das Herz zerrissen. Hier ist etwas passiert, was er sich nie hätte vorstellen können. David war nun aufgrund der Rebellion dazu gezwungen, Jerusalem, die Hauptstadt seines Königsreiches, zu verlassen und auf die andere Seite des Jordans zu fliehen. Und selbst da war er nicht sicher, weil durch die Strategie Absaloms wurde er dort auch weiter verfolgt. Das lässt sich alles im zweiten Buch Könige im zweiten Samuel nachlesen, Kapitel 15 und folgende. Und wahrscheinlich handelt sich, ja, bei der Situation, wo David diesen Psalm nun aufgeschrieben hat, genau um dieses Ereignis. Nachdem David sein Herz so richtig ausgeschüttet hat und, ja, uns mitnimmt in seine Verletzung, in den Zorn, den er darüber empfindet, in die Wut und in die Trauer. Dann kommt auf einmal noch andere Aussagen von David hinzu. Und die sind noch heftiger, finde ich. Denn David sagt zu Gott, Vers 16, ohne Vorwarnung hole der Tod meine Feinde. So ist es frei übersetzt in der Hoffnung für alle. Mitten aus dem Leben sollen sie gerissen werden, denn die Bosheit herrscht in ihren Herzen und in ihren Häusern. Ich finde das heftig. David schreibt hier etwas auf, was in seinem Kopf vorgeht und wo wir doch sofort sagen, hallo David, wie bitte? Du sollst doch deine Feinde lieben. Wie kannst du dann so Gedanken haben? Sowas sagt man doch nicht und vor allen Dingen nicht gegenüber Gott, oder? Aber ich glaube, das ist ehrlich, was David hier macht. Er gibt Einblick in das tiefste Innere seiner Seele und sogar die dunklen Gedanken, wo er vielleicht sogar selber drüber erschrocken ist oder wo wir halt auch sofort erschrecken und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Selbst diese Gedanken schreibt er hier in dem Gebet auf. Und er hat sie so Gott mitgeteilt durch seine Worte. Er schüttet Gott sein ganzes Herz aus. Ganz offen, vollkommen ohne Zäsur. Absolut ehrlich, da ist kein Filter vorgesetzt. Und ich habe mir echt überlegt, warum schreibt David das hier so auf? Wie gesagt, das ist ein Psalm, der zur Unterweisung der anderen Gläubigen dienen soll. Auch uns heute. Was will er uns damit sagen? Ist es gut, dass wir unseren Feinden den Tod wünschen? Sollen wir auch so zu Gott reden, dass Gott so etwas machen soll? Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, den wir lernen sollen. Aber der David nimmt hier im Gebet kein Blatt vor den Mund. Er spricht hier ganz, ganz offen. Und durch das, was er sagt, drückt er aus, wie empfindet totale Wut, Zorn und sogar Hass in meinem Herzen. Negative Gefühle. Oder ich könnte mir dann vorstellen, dass ich dann abends, wenn ich den Tag so Revue passieren lasse, wo ich mich auf einmal total schämen würde, dass ich so überhaupt so Gedanken an den Tag lege, ja, dass das in meinem Kopf tatsächlich vorhanden ist. Und wo ich mir eigentlich vornehmen möchte, so Gedanken möchte ich nicht mehr haben. Aber David äußert sich hier. Er geht damit direkt zu Gott, weil er weiß, dass Gott ihn lieb hat. Und er auch weiß, dass die Beziehung, die er zu Gott hat, das aushält. Und ich finde, wir können davon lernen, dass wir mit diesen Empfindungen, die wir dann abgeben, die wir Gott sogar sagen, auch wenn sie wirklich, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sünde ist, die in unseren Gedanken passiert. Ja, das ist Sünde, wenn ich jemand hasse. Aber dass ich das Gott sage, Herr, du siehst, das ist in meinen Gedanken vorhanden. Und ich denke, Gott will, dass wir damit so umgehen. Dass wir das nicht vor ihm verbergen, so ganz schamvoll, die Ecke, nee, die darf Gott niemals erfahren, was ich da gedacht habe. Sondern raus damit. Das hat David hier praktiziert. Gott ist an meiner Ehrlichkeit doch mehr interessiert, als dass ich mich höflich gegen ihn verhalte und sage, oh nee, Gott, das ist zu dreckig für dich, das geht dich jetzt nichts an, das können wir nicht machen. Nein, sagen wir es doch Gott. Und wir sehen, wenn wir den ganzen Psalm betrachten, dass vom ersten Vers an der David eigentlich genau das Richtige getan hat. Es ist so eine ganz praktische Beschreibung einer ganz schwierigen Lebenssituation, die vielleicht ein, zwei Tage ihn total beschäftigt hat, oder vielleicht noch länger, aber wo er dann einfach sagt, wo er einen Strich drunter zieht und genau das, was den letzten ein, zwei, drei, vier Tagen in seinem Kopf so durchgegangen ist, dass er das mit Gott beredet. Und er fängt das Gebet ja auch so an. Sagt, Herr, ich habe ein Problem. Ich bin in Not. Vers 2 und 3. Nimm zu Ohren, oh Gott, mein Gebet. Und dann horche auf mich und antworte mir. Das ist die Ausgangssituation. Er weiß, er ist in einer absolut hoffnungslosen, verfahrenen Situation. Er weiß keinen Ausweg. Und das muss man ihm hoch anrechnen. David war König. Auch wenn er jetzt verfolgt wurde, wenn jetzt gegen ihn rebelliert wurde. Aber er war kein Einzelkämpfer und nichts. Er war in einer Position, wo Menschen von ihm immer wieder Rat und Weisung erhofft haben. In welche Richtung geht es weiter? Was sollen wir tun? Und dieser mächtige Mann kommt zu Gott. Horche auf mich und antworte mir. Und in Vers 17 und 18 geht es ja dann weiter. Ich aber rufe zu Gott und der Herr rettet mich. Und dann sagt er so seine Lebenssituation. Abends und morgens und mittags muss ich klagen und stöhnen. Und er hört meine Stimme. Und abschließend, als er das Gedicht beendet, schreibt er am letzten Vers dann Vers 24. Ich aber werde auf dich vertrauen. Das geht also von Anfang des Psalms bis zum Ende des Psalms, wo deutlich wird, wo seine Hilfe letztendlich herkommen wird. Wo er gewiss ist, egal was in meinem Kopf gerade so vorgeht und auch welche schlechten Gedanken da teilweise drin sind, wenn ich sie dir sage, du wirst das schon in Ordnung bringen. Zum einen Vergebung der Sünde, zum anderen aber auch Änderung im weiteren Denken. Und vor allen Dingen, Gott hat eine Lösung für das Problem. Da war sich David sicher, dass Gott ihm antwortet und auf seine Weise ihn retten werde. Vers 19 drückt er das ja aus. Er hat meine Seele in Frieden erlöst aus dem Kampf gegen mich, denn mit vielen sind sie gegen mich gewesen. Also er hat es schon bisher in seinem Lebenslauf erfahren, gerade auch als er ja als König eingesetzt oder schon gesalbt war und er vor Saul fliehen musste, gab es mehrere ganz schwierige Lebenssituationen, wo es tatsächlich um Leben oder Tod ging. Ja? Und er hat es da erfahren, das sind Erfahrungswerte, die er gesammelt hat. Und er drückt das hier aus, er hat meine Seele in Frieden erlöst aus dem Kampf gegen mich. Also es gab schon immer wieder Menschen, die ihm an den Hals wollten sozusagen. Und Gott hat immer einen Schlupfweg gefunden, wie David aus dieser Situation herauskam. Und dieses Vertrauen drückt er hiermit aus. Das ist ein vertrauensvolles Gebet. Und er schließt mit der Aufforderung letztendlich an uns in diesem Gebet, an die Gläubigen, dem Herrn zu vertrauen, dass er für Kraft und Gerechtigkeit sorgt. Vers 23, wirf auf den Herrn, was dir auferlegt ist. Und er wird dich erhalten. Also er hat eine Lösung für deine Probleme. Und ich denke, das betrifft nicht nur so lebensbedrohende Probleme, wie es beim David hier gerade ist, sondern gerade unsere Alltagsgedanken. Gerade unsere Alltagssituationen, wo wir immer wieder eine Lösung brauchen. Wo wir vielleicht, ich sag's mal so vorsichtig, selbst in der Lage sind, einen Weg zu finden. Aber ob das dann der richtige ist, ist immer die Frage. Gott wird uns da herausführen. Und dieser Gedanke geht durch die ganze Bibel hindurch. Auch im Neuen Testament finden wir das. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Oder aber Philipper 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist, denke ich, das Ergebnis davon, dass wir unsere Sorgen und Ängste dem Herrn bringen dürfen. Denn er wird wirklich eine Lösung schaffen. Er wird Kraft geben. Er wird Herz und Gedanken mit Frieden erfüllen. Hat auch David ja hier schon ausgedrückt. Ja? Der Friede Gottes ist größer als alles das, was wir uns vorstellen können. Und dann finde ich noch einen Punkt ganz interessant. Ich mache es heute mal ein bisschen kürzer, es ist zu warm. Der mir auch so beim Lesen so in den Blick gekommen ist, Vers 6 bis 8. Da sehnt sich der David doch danach, Mensch, ich möchte aus der Situation jetzt schwupps weg in eine friedliche Situation hineinkommen. Ja? Ich möchte wegfliegen, wie ein Vogel. Ich möchte die Flügel schlagen und den Verfolgern sagen, tschüss Jungs, das war's. Und ich fliege jetzt irgendwo aus der Hitze raus, irgendwo ans Meer, wo ein bisschen Wind geht und wo frisches Wasser ist und so weiter. So, um es mal so zu sagen. In eine andere Situation hineinkommen, wo all diese Sorgen auf einmal von jetzt auf gleich weg werden. Ist unser großer Wunsch. Wir möchten manchmal aus Notsituationen oder aus schwierigen Lebenssituationen einfach wegfliegen. Ja, wirklich, förmlich wegfliegen. Nicht weglaufen. Das funktioniert ja nicht. Aber das ist der Gedanke, den der David hier letztendlich auch in seinem Herzen hatte und dem er Gott einfach auch so ganz klar sagt, ich möchte an einen Ort, wo ich Erholung und wo ich Frieden finde. Ja, ich möchte einen Ruheort finden. Mitten in den Stürmen und Schwierigkeiten des Lebens einen Ruheort finden. Und ich finde es interessant, dass Gottes Wort da immer wieder auch von spricht. Dass wenn wir zu dem Herrn kommen, dass wir dort Ruhe finden werden und vor allen Dingen, dass wir eine Perspektive für unsere Zukunft haben, dass wir einen absoluten Ruheort finden werden, dann, wenn Jesus uns zu sich holt. Aber schon jetzt und hier, und das hat der Liederdichter ja in dem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, so wunderbar ausgedrückt, wo er sagt, egal, was passiert, ob Stürme auch drohen, von fern, mein Herz im Glauben noch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Und das sind Gedanken, die wir in Gottes Wort immer wieder auch finden, auch in den Psalmen. Ein anderer, der in persönlichen Schwierigkeiten war, der Asaf, hat es im Psalm 73 so ausgedrückt. Ich aber, Gott zu nahen, ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt. Das bringt uns Ruhe, das bringt uns... Ich wünsche uns das, dass wir ja rangehen an den persönlichen Umgang mit Gott, indem wir eine große Offenheit unserem Gott gegenüber praktizieren. Ich dachte mir so beim Durchlesen auch, ja, wir dürfen auch nicht das falsch interpretieren. Die offenen Worte, die David letztendlich gewählt hat, waren immer noch, ja, in Anführungsstrichen gepflegte Worte. Es war also kein Mist, kein Dreck, den er da Gott erzählt hat. Also die Ehrfurcht vor Gott, vor seiner Heiligkeit war auch darin vorhanden. Aber er hat sich nicht so geschämt, dass er dann etwas verborgen hat im Ausdrücken, sondern hat es mit seinen normalen Worten dann auch seinem Gott gesagt. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Offenheit mit Gott auch in unserem persönlichen Gebet einfach pflegen und dann auch erleben. Wir wissen ja, wie es bei David auch weiterging, dass Gott antwortet und dass Gott Rettung ist. Und dass Gott Hilfe ist, dass Gottes Plan immer ein guter Plan ist, der uns zum Ziel führt.